habe am Ende einen geschlossenen, funktionalen Zusammenhang, der mir beschreibt, wie die erklärenden Variablen auf meine Zielgröße einwirken.
Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT, wir setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt, und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Ich bin Mira, ich bin Data Scientist, Partnerin und im Projektmanagement tätig, und mir gegenüber sitzt zum ersten Mal in dieser Kombination Steffen.
Schöne Grüße von mir. Ich bin Steffen, ich bin auch bei INWT, bin einer der Mitgründer. Und habe jetzt so als Nebenprojekt noch eine Professur hier in Berlin in der Fachhochschule für angewandte Statistik. Und ich denke, das passt ganz gut und ist der Grund, warum ich heute hier sitze, weil
wir heute über Regressionsmodelle sprechen oder etwas besser ausgedrückt lineare Regression 2.0. Und ich freue mich total, mit dir zum ersten Mal einen Podcast aufzunehmen, Steffen.
Die Freude ist ganz meinerseits. Und was jetzt die Zuhörer nicht sehen können, dass das linear für lineare Regression in Klammern gesetzt ist, weil damit fangen wir an, aber damit wird man sich belassen, sondern was wir eigentlich vorhaben, ist erstmal aufzeigen zu wollen, warum denn Regressionsmodelle in dieser fancy Machine Learning Welt, die da draußen ist, tatsächlich ihre Daseinsberechtigung haben und sehr wichtig sind.
Und danach gehen wir, was eigentlich besonders interessant ist, auf typische Vorurteile ein und auch Missverständnisse zum Thema Regressionsmodelle. Dann wird es nochmal ein bisschen breiter gefasst, das Thema generalisierte lineare Modelle, also eine Verallgemeinerung, mit der man noch viel mehr Fälle abdecken kann. Aber auch da gibt es natürlich Grenzen, und über die werden wir dann sprechen, auch über Alternativen und die Pros und Cons von linearen Modellen im Vergleich zu anderen Ansätzen. Und am Ende werden wir nochmal drauf eingehen, wo wir uns bewusst in der Praxis, im Arbeitsalltag für Regressionsansätze entschieden haben. Das heißt, wir werden jetzt nicht die ganzen mathematischen Grundlagen durchgehen. Die findet man, glaube ich, auch ganz gut im Internet, und mit Bildern dazu ist es sowieso leichter, das alles zu verstehen, sondern wir schauen ein bisschen tiefer rein, was kann es eigentlich alles? Und vielleicht können wir damit auch starten, was kann man denn eigentlich mit Regressionsmodellen alles so machen? Wofür braucht man die?
Und da ist eigentlich die schöne Antwort, man kann mit Regressionsmodellen so ziemlich alles machen. Die kritische Frage ist dann, wie gut kann man das machen? Aber letztendlich sind Regressionsmodelle halt sowas wie ein großer Lego oder für die Älteren unter uns Märklin-Baukasten. Ich kann mir immer genau die Teile aus diesem Kosmos nehmen, die ich brauche, um genau das Modell zu spezifizieren, von dem ich glaube, dass es ursächlich ist für die Daten, die ich analysieren möchte, dass es sozusagen den Wirkungszusammenhang zwischen den erklärenden Variablen, ich versuche ja aus Features, wie es im Machine Learning-Bereich heißt, also Regressoren, irgendeine beobachtete Größe zu erklären, und je nachdem, wie diese Beobachtung, wie diese zu erklärende Größe zustande gekommen ist, baue ich mir halt genau ein Modell, das diesen Wirkungszusammenhang letztendlich darstellt. Na, klingt jetzt relativ abstrakt, aber zum Beispiel, ich habe jetzt typische CRM-Daten, mehrere Kunden, und ich habe jetzt für unterschiedliche Kunden mal 5 Bestellungen, mal 3 Bestellungen, also sowas im Long-Format, würde man da aus einer Datenperspektive sagen. Und jetzt habe ich aber sozusagen mehrere Kunden mehrfach drin. Ich habe Messwiederholung, würde man sagen. Und jetzt möchte ich diese kundenspezifischen Effekte auf diese blockweise Kundendaten analysieren. Könnte man sagen, ja, nehme ich einen Kundendummy, kann ich machen. Wenn ich 1000 Kunden habe, habe ich halt 1000 dichotome Kundendummies, dann kann man es vielleicht nicht mehr so machen. Aber da gibt es dann zum Beispiel als spezielleren Fall in den Regressionsmodellen die sogenannten Random Effects oder Mixed Effects Modelle, wo ich für die kundenspezifischen Effekte nochmal eine zusätzliche Verteilungsannahme treffe und dann die Parameter dieser Verteilung schätze. Oder zweiter Fall, ich habe jetzt Zeitreihendaten, wo ich sozusagen über die Zeit hinweg denselben Sachverhalt öfter beobachte. Und da habe ich natürlich eine zeitliche Struktur, zeitliche Abhängigkeiten zwischen den Beobachtungen. Und auch da kann ich dann über ein Regressionsmodell diesen Zusammenhang genau in der Modellformel, ne, in dem Modellzusammenhang so formulieren, dass das aus den Daten, ja, nicht rausgerechnet, aber dass es in den Daten berücksichtigt wird.
Ja, an den beiden Beispielen sieht man ja schon, klar, die normale multiple lineare Regression, die ist vielleicht relativ eingeschränkt, aber es gibt wahnsinnig viele Spezialfälle, Erweiterungen und so weiter, die man dann in verschiedenen Fällen für verschiedene Fragestellungen und Daten eben braucht und anwenden kann. Und darüber sprechen wir heute. Was auch ganz interessant ist, ist ja der Unterschied zwischen kausalanalytischen Fragestellungen und prognostischen Fragestellungen. Also ich will verstehen, warum ist es, wie hängt es zusammen, oder ich will eine möglichst genaue Prognose machen. Was kann man denn dazu sagen zum Thema Regression?
Also da ist die Regression tatsächlich, hat mehr Stärken in dem Bereich der kausalanalytischen Fragestellung, der Kausalanalysen, weil man will sozusagen den Mechanismus, der zu bestimmten beobachteten Werten führt, man will diesen Mechanismus verstehen, ne? Man geht dann eigentlich auch mit einem relativ geringen Automatisierungsgrad vor, man überlegt sich sachlogisch mit Expertenwissen, welche Größen könnten Einfluss haben, wie muss ich Größen vielleicht auch transformieren, um diesen Einfluss besser abzubilden, wir haben so im Bereich Feature Engineering und welche, naja, Annahmen über den zufälligen Effekt, ne, den stochastischen Prozess kann ich treffen. Und damit formuliert man dann im Prinzip eine Modellgleichung. Und mit dieser Modellformulierung kann man auch ganz gezielt testen, ist denn die eine Größe, hat die denn wirklich signifikanten Einfluss auf meine Beobachtete. Also es ist tatsächlich eine sehr tolle Modellklasse, um solche kausalanalytischen Fragestellungen zu beantworten. Es ist auch eine Modellklasse, und das ist ja, wenn man so einen Prozess verstehen will, sehr wichtig. Es ist eine Modellklasse, wo ich die Koeffizienten, wo ich die Ergebnisse sehr direkt interpretieren und verstehen kann. Das heißt, ich lerne wirklich was über Prozesse. Ja. Die zweite Fragestellung, ich möchte eine gute Prognose haben. Auch da funktionieren die Modelle natürlich, weil wenn ich sozusagen kausalanalytisch den Zusammenhang verstanden habe, dann kann ich natürlich auch schauen, was bedeutet das, wenn ich jetzt eine neue Situation hätte, was würde ich da erwarten. Auch da ist die Nachvollziehbarkeit der Prognosewerte wichtig. Man sieht das Zusammenspiel unterschiedlicher Einflussfaktoren und sieht, welcher sorgt zum Beispiel für einen höheren Wert, welcher Einflussfaktor sorgt für einen geringeren Wert. Und dieses Zusammenspiel unterschiedlicher Einflussfaktoren kann man dann im Prinzip bilanzieren und sieht, warum landet man am Ende bei einem bestimmten prognostischen Wert.
Ja, und mit dem Thema Explainable AI kann man ja inzwischen auch bei Blackbox-Modellen schon ganz gut sehen, was da drin auch passiert. Also es ist ja auch super hilfreich, weil man ja auch irgendwie wissen will, ist es plausibel, was mein Modell da gefunden hat, sind die Zusammenhänge plausibel, ist es das, was ich erwarte. Aber trotzdem wäre jetzt ein XGBoost-Ansatz nicht unbedingt das, was man nehmen würde, wenn man an Zusammenhängen interessiert ist, sondern eher das, was man nimmt, um eine Prognose zu machen.
Ja, ich würde sogar das bisschen anders formulieren. Es ist ja keine Entweder-Oder-Entscheidung. Also ich würde sozusagen mit einem Regressionsmodell immer arbeiten, das als Benchmark-Modell heranziehen, da auch nur ganz gezielt Wirkungszusammenhänge erlauben, die mir sachlogisch sinnvoll erscheinen. Und dann würde ich sozusagen mal so ein unrestringiertes Blackbox-Gradient-Boosting-Modell drauf loslassen, wo ich eigentlich keine Restriktion auf Wirkungszusammenhänge habe. Damit habe ich natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass zufällige Pattern als systematische identifiziert werden, und würde dann über eine Explainable-AI-Methode gucken, inwieweit die Learnings aus dem Regressionsansatz und die Learnings aus so einem Machine Learning Ansatz, inwieweit die gleiche Sprache sprechen, zu denselben Ergebnissen führen oder tatsächlich auch widersprüchlich sind, dann wird es halt spannend, dann muss man rausfinden, warum. Von dem her ist es, glaube ich, ein guter Einstieg, und die Erfahrung zeigt halt auch, wenn man das, was so ein sehr komplexes und dadurch halt auch ein Stück weit weniger transparentes Modell liefert, wenn man das zu sehr, sehr großen Teilen über ein transparentes, gut interpretierbares Regressionsmodell erklären kann, dann schafft man halt auch bei Stakeholdern, die am Ende letztendlich ja auch ihr Okay geben müssen, kommen Algorithmen zum Einsatz oder nicht, auch ein sehr großes Vertrauen, ne, weil es halt auch so ein erklärendes, so ein Surrogatmodell für komplexere Ansätze sein kann.
Was man, glaube ich, trotzdem noch dazu sagen muss, ist, wir haben ja gesagt, kausalanalytische Fragestellungen, nur weil in der Regression eine X-Variable einen signifikanten Zusammenhang, sage ich jetzt mal, mit einer Y-Variable, mit der Zielvariablen hat, heißt es natürlich nicht, dass es da wirklich genau an dieser Stelle einen Kausalzusammenhang gibt, aber trotzdem sieht man halt direkt Zusammenhänge. Also deswegen, ja, ist es wahrscheinlich immer gut, von Zusammenhängen zu sprechen, aber nicht davon, dass eine Sache die andere beeinflusst, sagt man oft trotzdem so, um das dann wirklich ganz genau rauszufinden, braucht man natürlich noch ausgeklügeltere Methoden, also zum Beispiel ein echtes Experiment.
Genau, oder beziehungsweise wenn so ein Modell transparent ist, dann kann ich es natürlich immer mit der Sachlogik widerspiegeln. Ist es plausibel, dass es ein kausaler Zusammenhang ist, oder ist es halt unplausibel? Aber dafür muss ich halt die Wirkungsmechanismen identifiziert haben, um sachlogisch beurteilen zu können, spreche ich besser von einer Korrelation, die auch zufällig sein kann oder durch eine andere Effekte bedingt ist, oder ist es was, wo ich durchaus guten Gewissens von einem Kausalzusammenhang sprechen kann?
Dann lass uns doch jetzt noch einmal ein bisschen in die Mathematik reingehen. Was genau passiert denn eigentlich mathematisch betrachtet bei der linearen Regression, ganz kurz ausgedrückt?
Ja, das Schöne ist, Mathematik funktioniert ja am besten ohne Formeln. Was macht eine lineare Regression? Ich habe eine zweidimensionale Punktwolke und ich lege eine Gerade durch. Also eine lineare Regression ist im einfachsten Fall eine Ausgleichsgerade, so dass die Punkte oder dass die Gerade möglichst mittig durch die Punktwolke läuft. Das wäre dann sozusagen, ich habe eine abhängige, ich habe so ein zweidimensionales Streudiagramm, eine zweidimensionale Punktwolke, die abhängige ist typischerweise die Y-Achse, die erklärende, unser Feature im Machine Learning-Sprech ist die X-Achse und durch diese Punktwolke lege ich eine Gerade. Das ist lineare Regression. Jetzt kann es natürlich sein, ich habe nicht nur ein Feature, das meine abhängige erklärt, ich habe zwei Feature, das meine abhängige erklärt und schon bin ich bei einer dreidimensionalen Punktwolke. Und dann lege ich halt keine Gerade mehr durch, dann lege ich eine Ebene durch. Ja, das ist da dann die Mathematik. Und wenn ich jetzt ganz viele erklärende Variablen, Regressoren, Features habe, ne, dann lege ich halt irgendeine Hyperebene durch irgendeine sehr hochdimensionale Punktwolke. Aber das ist im Prinzip die Mathematik und dann gibt's halt ein einfaches mathematisches Kalkül, dass die Abstände, dass diese Gerade oder diese Ebene möglichst mittig in den Punkten liegt. Mehr passiert da nicht.
Jetzt denken sich wahrscheinlich schon viele, ja, aber es sind ja nicht alle Zusammenhänge so gerade, so linear. Kann ich denn alle Zusammenhänge durch Geraden und Ebenen schon fertig beschreiben?
Da gibt's, glaube ich, zwei Sachen, die man sich klar machen muss. Die eine ist, ja, ich kann so ziemlich alles linear beschreiben, wenn ich mich nicht sehr weit von dem Punkt, den ich angucke, wegbewege, weil jede Funktion nicht linear, wie auch immer, ne, ist natürlich, also vorausgesetzt, die ist stetig, ne, stetig differenzierbar, ist natürlich erstmal eine Gerade und dann wird die vielleicht quadratisch oder so. Das heißt, für einen ganz kleinen Wertebereich mag so eine lineare Näherung auch bei einem über einen größeren Wertebereich nicht linearen Zusammenhang durchaus sinnvoll sein.
Und jetzt eine weniger spitzfindige Antwort? Lassen sich denn eigentlich alle Zusammenhänge durch geraden Ebenen, Hyperebenen beschreiben?
Da ist die klare Antwort nein und könnte man sagen, jetzt sind wir am Ende des Podcasts, aber die lineare Regression, obwohl die linear heißt, kann halt auch nicht-lineare Zusammenhänge beschreiben, weil diese Linearität bezieht sich nicht auf den Zusammenhang, die Linearität bezieht sich auf die Linearität der abhängigen Größe mit den Koeffizienten, mit denen man diesen Zusammenhang macht. Was heißt das? Ne? Ich meine, was jeder aus der Schule noch kennt, ist die Schablone für die Normalparabel. Und die Normalparabel ist alles andere außer linear. Das ist so eine U-förmige Kurve. Und wenn man sie umdreht, ist die halt nach unten offen. Aber die kann ich halt auch als lineares Modell im Sinne von linear in den Koeffizienten beschreiben. Ich habe nämlich einen linearen Koeffizienten bei meiner Parabel vor meinem quadratischen Term. Ich habe einen linearen Koeffizienten vor meinem linearen Term und ich habe noch eine Konstante. Und bezüglich dieser drei Parabelparameter ist mein Modell linear. Dass ich dann mein Feature quadrieren muss, ne, dieses x-Quadrat, was bei einer Parabel auftaucht, das ist überhaupt kein Problem. Was ich mit dem Feature mache, ist dem linearen Modell egal. Das heißt, ich kann im Prinzip beliebige Polynome, also glatte, kurvige, funktionale Zusammenhänge durch Punktwolken legen, wenn die sowas haben. Und ich kann dann auch weitergehen, dass man mit sogenannten Splines arbeitet. Die gibt's in der Geschmacksrichtung parametrisch oder auch nicht parametrisch. Aber letztendlich kann ich beliebige, funktionale Zusammenhänge mit Regressionsmodellen in Punktwolken reinlegen. Das muss keine Gerade, das muss keine Ebene sein.
Ja, bei den Splines, also ja, Polynome sind eine Möglichkeit, aber es wird ja relativ schnell dann relativ komplex und wenn man ziemlich viele verschiedene oder nicht so genau weiß, wie die Kurve jetzt aussieht, dann sind Splines da nicht die bessere Lösung.
Ja, auch aus dem Aspekt Overfitting und Polynome reißen dann mal aus. Also letztendlich Splines als ausreichend glatte Kurve in irgendeinen funktionalen Zusammenhang ist, glaube ich, so hier so ein bisschen das, wenn man das aus dem Podcast mitnimmt, dann passt das.
Haben wir denn noch ein Beispiel vielleicht für so typische lineare oder nichtlineare Effekte?
Ich glaube tatsächlich so ein Lehrbuchbeispiel, dass das aber sehr schön illustriert ist. Also Einkommen, was verdiene ich im Beruf? Und das möchten wir jetzt erklären durch, was für eine Berufserfahrung habe ich? Wie viele Jahre Ausbildung habe ich? Wie viele Stunden pro Woche arbeite ich? In welcher Industrie bin ich unterwegs? Welches Geschlecht habe ich? Tatsächlich dann auch signifikanter Effekt. Und wo wir jetzt mal so ein bisschen drauf abstellen wollen, ist die Berufserfahrung. Und das ist halt ein typisches Beispiel für einen nichtlinearen Effekt. So die ersten Jahre der Berufserfahrung zahlen sehr stark, also haben einen sehr starken positiven Effekt auf das Gehalt. Aber irgendwann habe ich dann so einen abnehmenden Grenznutzen, ne, ob ich jetzt 12, 13, 14 Jahre im Beruf schon tätig bin, macht keinen so großen Unterschied wie am Anfang, bin ich 1, 2, 3 oder 4 Jahre im Beruf tätig. Und das kann man dann zum Beispiel über so eine nach unten geöffnete Parabel modellieren. Am Anfang ist der Anstieg steiler und dann wird das halt eher flach. Das heißt, ich gehe nach oben zu meinem Hochpunkt dieser Parabel oder ich nehme halt, wie gesagt, so ein Spline. Das wäre so ein typischer Use Case, wo man sowas nicht linear modelliert. Und was dann halt ganz spannend ist, das sagte ich vorher schon, wenn man jetzt Hypothesen hat, ne, also ganz gezielt sagt, aber die Größe müsste doch zum Beispiel einen anderen Einfluss haben, ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin, dann kann man halt in so einem Regressionsmodell sowas ganz gezielt prüfen. Man führt dann sowas wie einen Interaktionsterm ein. Ändert sich der Einfluss der Berufserfahrung in Abhängigkeit des Geschlechts oder in Abhängigkeit der Branche, wie auch immer. Ne? Und das zeigt nochmal das, wir haben so einen Bottom-up-Ansatz, wir bauen unser Modell so auf, indem wir alle Wirkungsmechanismen, die für uns sachlogisch plausibel sind, als Möglichkeit anbieten und können dann über entsprechende Inferenzstatistiken auch sagen, diesbezüglich gibt es jetzt einen signifikanten Effekt oder nicht.
Ja, dann lass uns mal zum nächsten Abschnitt kommen, nämlich dem Thema Vorurteile und Missverständnisse. Also ich glaube, über einen Vorurteil haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen, nämlich, dass man bei der linearen Regression vielleicht zunächst mal denkt, man kann nur lineare Zusammenhänge modellieren, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es viele Möglichkeiten gibt, auch Kurven durch die Daten zu legen. Ein weiteres Thema ist ja, dass es muss irgendwie normal verteilt sein. Also weiß man vielleicht, wenn man mal Statistik im Studium hatte, da gab es so eine Voraussetzung bei der Regression, da musste irgendwas normal verteilt sein. Und manchmal denkt man so, eigentlich muss irgendwie alles normal verteilt sein, aber so ist es ja nicht.
Also eigentlich muss ganz wenig normal verteilt sein und in besonderen Fällen muss gar nichts mehr normal verteilt sein. Also was ist falsch? Falsch ist, die abhängige Größe muss normal verteilt sein. Falsch ist, meine erklärenden Regressoren müssen normal verteilt sein. Das Einzige, was bei kleinen Fallzahlen normal verteilt sein muss, ist am Ende von meinem Modell die Residuen, also sprich die zufällige Streuung um die systematischen Effekte, die ich rausgearbeitet habe, diese Werte sollten durch eine Normalverteilung ganz gut beschrieben sein.
Also das heißt, es sollte nicht so sein, dass ich zum Beispiel ganz selten starke Überschätzungen, aber dafür ganz häufig kleine Unterschätzungen habe, sondern es sollte sich halt so ungefähr, ja, normal verteilen.
Genau, also wenn ich sozusagen meine Residuen angucke, dann sollte das wieder so eine Punktwolke sein, wo keine Struktur drin ist. Man macht das dann auch ganz oft grafisch tatsächlich, um sowas rauszufinden.
Aber du hast gesagt, bei kleinen Fallzahlen muss das erfüllt sein und bei großen Fallzahlen ist es schon gar nicht mehr so wichtig.
Naja, bei großen Fallzahlen, also was diese ganzen Regressionsmodelle und auch die Erweiterungen, die wir uns gleich anschauen werden, machen, was die ja üblicherweise machen, die schätzen irgendwelche Mittelwerte, bedingte Mittelwerte. Also was ist das durchschnittliche Einkommen, wenn ich ein Mann bin und eine Frau bin? Was ist das durchschnittliche Einkommen, wenn ich ein Mann und eine Frau bin und 5 Jahre Berufserfahrung habe oder 10 Jahre Berufserfahrung habe und in der Industrie bin? Aber das sind halt Mittelwerte, Erwartungswerte, bedingt auf diese ganzen Faktoren. Und Mittelwerte, naja, wie berechnet man Mittelwert? Man nimmt eine Summe über ganz, ganz viele zufälligen Werte. Und da kommt jetzt halt aus der Statistik der zentrale Grenzwertsatz, der sagt, sobald ich Summen über sehr, sehr viele Zufallsgrößen anschaue, ist diese Summe und damit halt auch der Mittelwert, weil er eigentlich eine normierte Summe ist, normal verteilt. Und schon habe ich jetzt eine Normalverteilungsannahme, die ich nutzen kann, um die Signifikanz meiner Koeffizienten zu beurteilen und die Signifikanz von Effekten, unabhängig davon, ob die Residuen jetzt normal verteilt sind oder nicht.
Du hast ja jetzt gesagt Signifikanz, also die Normalverteilung ist wichtig für die Signifikanz. Und wenn die Normalverteilung nicht gegeben ist und wir kleine Fallzahlen haben, aber dann müssen wir trotzdem nicht alles wegschmeißen, oder?
Nee, es kommt ja drauf an, was wir wollen. Also wenn wir uns jetzt einfach nur eine Prognose für so einen Punkt schätzen, also welchen Wert erwarte ich, dann kann ich da immer noch mit arbeiten. Einfach, was mein Modell prognostiziert. Das machen übrigens die meisten Machine Learning Modelle, die prognostizieren irgendeinen, ja, Erwartungswert für irgendeine Größe, unabhängig von allen Verteilungsannahmen. Und wo wir es halt tatsächlich brauchen, ist, wenn wir jetzt für eine Prognose Prognoseintervalle angeben wollen. Aber auch da, selbst wenn jetzt die Verteilung nicht normal verteilt ist, gibt's halt Workarounds, dass man sagt, dann arbeite ich mit Bootstrapping, also Resampling, und ich gucke dann, wenn ich mal Daten reinnehme und Daten rauslasse, wie stark ist die Streuung, oder über Conformal Predictions oder Ähnliches. Also das sind dann eigene Methoden, mit denen man solche Prognoseintervalle auch berechnen und ableiten kann, wenn diese Normalverteilungsannahme der Residuen so nicht gegeben ist.
Okay, das heißt also, eigentlich brauche ich die Normalverteilung der Residuen nur, wenn ich kleine Fallzahlen habe und wenn mich Prognoseintervalle interessieren. Und wenn ich dann aber die Normalverteilung eben nicht gegeben habe, dann gibt's immer noch Möglichkeiten, was man da machen kann, zum Beispiel Bootstrapping.
Genau.
Ja, nächster Punkt ist das Thema Unabhängigkeit der Beobachtung. Vielleicht erstmal, was ist es eigentlich und wofür ist es wichtig?
Naja, Unabhängigkeit der Beobachtung ist eigentlich ganz profan gesagt. Ich habe jetzt mehrere Beobachtungen. Im einfachsten Fall denken wir jetzt alle an eine Zeile in einer Excel-Tabelle. Und wenn der Wert in der einen Zeile nichts mit dem Wert in der anderen Zeile zu tun hat, dann sind die Beobachtungen unabhängig. Vielleicht wird das deutlicher, wann ist so eine Unabhängigkeit verletzt. Naja, zum Beispiel, wenn ich in dem Beispiel, das ich vorhin schon genannt hatte, so eine Messwiederholung habe. Mehrere Kunden, ne? Also Kunden in meinem CRM-Datenbasis haben mehrfach gekauft. Und jetzt ist es natürlich zum Beispiel der Einkaufswert nicht mehr unabhängig von Zeile zu Zeile, weil der eine Kunde hat halt eher ein höheres Budget, das er für ein bestimmtes Produkt ausgibt. Der andere Kunde hat eher ein kleineres Budget, was er für ein Produkt ausgibt. Und damit ist diese Unabhängigkeit nicht mehr gegeben. Oder bei einer zeitlichen Abhängigkeit, ne? Also mein Wert heute hängt vielleicht doch noch vom Wert gestern ab, weil das, was heute ist, ist nicht entkoppelt von dem, was gestern war. Dann habe ich keine Unabhängigkeit, und jetzt an dem Beispiel mit den Kunden wieder, was passiert? Naja, die Streuung meiner Daten ist eigentlich kleiner, weil derselbe Kunde taucht halt mehrfach auf, und da der sich selbst treu ist in seinem Bestellverhalten, habe ich weniger Streuung in den beobachteten Warenkorbwerten zum Beispiel. Damit schätzt man dann den Standardfehler kleiner, dafür werden dann Effekte signifikanter, und eigentlich hat man einen insignifikanten Effekt, aber würde den fälschlicherweise als signifikant darstellen. Das ist der Fehler, wenn die Unabhängigkeit nicht gegeben ist. Aber, das sagte ich ja ganz am Anfang, diese Regressionsmodelle sind ja ein riesigen Baukasten. Wenn ich jetzt mein Modell extra so spezifiziere, dass die halt diese Messwiederholung berücksichtigt, dass zum Beispiel ein Random-Effects-Modell Kunden mehrfach in dem Datensatz drin sind, oder dass ich eine zeitliche Struktur habe und das entsprechend über autoregressive Modelle, Regressionsmodelle abbilde, dann ist es kein Problem. Dann ist es kein Problem, weil ich das ja genau im Rahmen der Modellspezifikation adressiere oder halt auch dann mit robusten Schätzern für die Streuung der Daten arbeiten kann.
Ich glaube, das ist schon die Versuchung groß, einfach mal die Daten in ein normales Modell sozusagen reinzuwerfen und zum Beispiel so eine hierarchische Struktur nicht zu berücksichtigen. Aber man sieht, dass da dann doch deutliche Fehler passieren können und man falsche Schlüsse ziehen kann. Also ja, ist schon wichtig, das zu berücksichtigen.
Genau, Anmerkung aber auch wieder in Bezug auf die Inferenzstatistik, dem Punktschätzer ist es eigentlich egal. eigentlich merkt man es ja auch in der Praxis, dass es dem Punktschätzer egal ist, weil ganz viele Machine Learning Algorithmen können diese Differenzierung so gar nicht machen, funktionieren aber für Prognosen super, weil wir uns halt nur für Prognosewerte, aber nicht für Prognoseintervalle oder inferenzstatistische Fragestellungen in bestimmten Kontexten interessieren.
Jetzt hatten wir ja eben drüber gesprochen, dass die Residuen normal verteilt sein müssen in bestimmten Situationen. Du hattest ja auch schon gesagt, die Zielgröße, die muss nicht unbedingt normal verteilt sein. Manchmal denkt man das ja, dass vielleicht die Zielgröße normal verteilt sein muss. Trotzdem muss man, glaube ich, so ein bisschen schon drauf schauen, wie die verteilt ist. Was kann man denn für Zielgrößen eigentlich modellieren und worauf muss man achten?
Also wo die klassische Regression herkommt, ist, wir haben eine metrische Zielgröße, wie Einkommen, wie Körpergröße, wie Gewicht, aber schon bei Zählvariablen wie Anzahl der Einkäufe pro Quartal wird es schwierig, weil negative Einkäufe pro Quartal gibt's so nicht. Ne? Dann ist es eine diskrete Variable. Ich kann einmal einkaufen, zweimal einkaufen, dreimal einkaufen, anderthalbmal einkaufen, ist schwierig. Und da sehen wir schon, dass wir zum Beispiel bei solchen Zähldaten sind, wo man dann berücksichtigen muss, dass meine abhängige Variable halt ganzzahlig und nur auf einem positiven Träger definiert ist. Was da generell passiert ist, man geht halt von den linearen Modellen, und das war ja schon so ein bisschen angeteasert, zu den sogenannten generalisierten linearen Modelle, GLMs, Generalized Linear Models dann im Englischen, und ändert da halt oder spezifiziert da die Verteilungsannahme über die abhängige. Also jetzt zum Beispiel Anzahl der Käufe pro Quartal, dann hätten wir halt einen Poisson-Modell, oder wenn ganz viele Kunden auch gar nicht kaufen, ich sozusagen eine Überhöhung der Nullkäufer habe, wird man halt auf eine negative Binomialverteilung gehen. Aber ich habe immer noch was Metrisches, ne? Ich kann aber auch irgendwas Kategoriales haben, im einfachsten Fall eine 0-1-Kategorie. Beispiel jetzt aus der Sozialforschung, wird eine Ehe geschieden? Ja, nein, ne? Beobachte ich halt Scheidung oder keine Scheidung. Und auch das kann man modellieren. Man nimmt dann halt sozusagen auch wieder eine Verteilungsfunktion an, die sozusagen so eine latente Größe auf den Bereich 0,1, hohe Wahrscheinlichkeit, Ehe wird geschieden, oder 0, Ehe, naja, intakt, also sagen wir, wird nicht geschieden, intakt genug. Und was ist dann die latente Größe in so einem Beispiel? Naja, die latente Größe ist halt sowas wie der Zerrüttungsstatus der Ehe. Und das ist kontinuierlich, und irgendwann ist halt so ein Grenzwert überschritten, wo man sagt, nee, das geht gar nicht mehr, jetzt Scheidung. Aber was eigentlich dieser beobachtbaren Größe Scheidung ja nein zugrunde liegt, ist halt eine latente, nicht direkt beobachtbare, messbare Größe der Zerrüttungsstatus oder Kreditscoring. Kriegen Sie einen Kredit? Ja, nein. Ist halt auch, sie auf irgendeiner latenten Skala kriegen sie einen Score, wie hoch ist letztendlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Kredit zurückzahlen oder auch nicht, und das hebt oder senkt dann den Daumen. Und jetzt kann man von so einer kategorialen Variable, die zwei Ausprägungen hat, auch auf kategoriale Variablen gehen, die mehrere Ausprägungen haben, dann gibt's halt 4, 5, 6, 7 Kategorien. Letztendlich ist es eine geschickte Kombination von vielen binären Abhängigen so unter der Haube. Was könnte ein Beispiel sein? Sie haben wieder Kundendaten und Sie haben bestimmte Kundensegmente, wo Sie über eine Segmentierung die Kunden eingeordnet haben. Jetzt wollen Sie da irgendwie ein Modell auf diese Zielgröße Segmente haben. Oder Sie haben noch so ein bisschen bei multikategorialen Größen sogar eine Sortierbarkeit dieser Kategorien. Kundengüte A, B und C Kunden, wie viel besser A Kunden als B als C Kunden sind für ihr Geschäftsmodell, ist gar nicht so genau messbar, aber sie wissen halt, es gibt diese drei Klassen, dann gibt's halt auch wieder Threshold-Modelle im Hintergrund, die sagen, es gibt eine latente Größe, und sobald diese latente Größe einen bestimmten Wert überschreitet, wandern sie halt vom C-Kunden zum B-Kunden oder vom B-Kunden zum A-Kunden.
Also man sieht, es geht wahnsinnig viele verschiedene Sachen mit Regressionsansätzen. Trotzdem, wo sind denn eigentlich die Grenzen, oder wann würdest du empfehlen, dass man sich auch mehr in Richtung Machine Learning Modelle, also ich weiß, die Abgrenzung Statistik, Machine Learning, Regression ist auch gar nicht so leicht, aber ich sage einfach nur Richtung Machine Learning, wann sollte man mehr in die Richtung gehen und sich vielleicht von den eher statistischen Methoden ein bisschen verabschieden?
Na, ich glaube, so ein erster ganz klarer Schritt ist, wenn so ein Regressionsmodell einfach mathematisch nicht mehr funktioniert, weil ich jetzt ganz viele erklärende Variablen habe, aber ganz wenige Beobachtungen, dann kann ich das halt nicht mehr so sauber rechnen. Also ich kann es de facto nicht mehr rechnen, da ist dann irgendeine Matrix nicht invertierbar, aber das sind Details. Aber da kann ich dann zum Beispiel zu einer Erweiterung der Regressionsmodelle gehen oder auch einem Teil der Regressionsmodelle, dieser Shrinkage Regression, die kommt super mit sehr breiten Datensätzen zurecht, wo ich genau dieses Szenario habe, viele Features, die ich prüfen möchte, wenig Beobachtung. Oder ich habe halt auch sehr komplexe Interaktionsstrukturen in meinen Daten, die dieses Korrelationsmuster aufweist. Und man muss schon sagen, jetzt für Interaktionsstrukturen sind baumbasierte Modelle natürlich von der Idee, die hinter Regressionsbäumen stehen, hinter baumbasierten Bäumen stehen, deutlich besser, um das abzufangen. Umgekehrt, funktionale Zusammenhänge kriege ich auch mit den klassischen Regressionsmodellen hin. Letztendlich ist, glaube ich, der wesentliche Grund, warum man dann die Regressionsmodelle nicht heranzieht, einfach die, dass die unter prognostischen Aspekten deutlich begrenzter sind, als jetzt zum Beispiel so ganz moderne Machine Learning Algorithmen wie Gradient Boosting. Das ist dann tatsächlich was, wo man einfach auch was falsch macht aus Data Science Perspektive, wenn man sagt, aber die Regressionsmodelle sind so toll, ich mache jetzt nichts anderes.
Wie würdest du denn nochmal so die Cons und Pros von Regressionsmodellen im Vergleich zu Machine Learning zusammenfassen?
Sozusagen ein Nachteil ist das, was ich gerade sagte, dass sehr komplexe Interaktionsstrukturen zwischen verschiedenen Features natürlich durch baumbasierte Ensemble-Modelle wie das Gradient Boosting sehr viel besser, diese Informationsstruktur sehr viel besser abgebildet und damit auch sehr viel besser in eine Prognose übersetzt werden kann. Trade-off ist, die sind ein bisschen intransparenter. Das lässt sich mit Explainable AI-Techniken aber lösen.
Und was kann man jetzt zur Verteidigung der Regressionsmodelle sagen?
Ja, natürlich eine ganze Menge. Deswegen haben wir das ja auch nach hinten gestellt. Deswegen gibt's ja auch diese Podcast-Folge. Also großer Vorteil, ich baue mir sozusagen wirklich maßgeschneidert ein Modell, mit dem ich überprüfe, ob meine Vermutung über den datengenerierenden Prozess richtig ist. Das heißt, ich kann sachlogisch mögliche Wirkungszusammenhänge formalisieren und dann prüfen, ist dieser formale Zusammenhang in der Lage, das, was ich in den Daten sehe, abzubilden. Ja? Also es ist tatsächlich dieser Bottom-up-Approach, der Begriff fiel schon zweimal. Ich überlege mir wirklich, was könnte alles Einfluss haben? Wie muss ich ein Feature strukturieren, um diesen Einfluss über das lineare Modell abbilden zu können? Und ich kann damit sehr viel Expertenwissen arbeiten und dadurch haben diese Modelle, wenn sie denn funktionieren, auch sozusagen bei Stakeholdern, die jetzt nicht aus der Mathematik, aus der Statistik, aus dem Data Science Bereich kommen, eine sehr hohe Akzeptanz, weil die halt verstehen, was passiert. Ich kann, nächster Punkt, kausalanalytische Fragestellungen wirklich beantworten. Hat die eine Größe jetzt noch einen signifikanten Einfluss, ja oder nein, über Hypothesentests. Und was ich halt immer habe, ich habe letztendlich nicht irgendeine Kiste sozusagen, die mir eine Prognose liefert, sondern ich habe am Ende einen geschlossenen funktionalen Zusammenhang, der mir beschreibt, wie die erklärenden Variablen auf meine Zielgröße einwirken.
Ja, genau. Bei Machine Learning ist es andersrum. Da passiert es erstmal und es passiert irgendwie so schön automatisch und dann guckt man danach, ob es irgendwie Sinn macht und hier überlegt man sich vorher, ob es Sinn macht. Und ich finde es hilft auch, wenn man am Ende vielleicht mit einem XGBoost-Ansatz arbeitet, mit einem Gradient-Boosting, das einmal so verstanden und durchdacht zu haben und das bewusst zu machen. Und bewusst haben wir auch in einigen Projekten schon die Entscheidung getroffen, dass wir einen Regressionsansatz wählen wollen. Und dafür wollen wir jetzt noch ein paar Beispiele nennen.
Also es sind halt immer Beispiele sozusagen, wo die kausalanalytische Fragestellung sehr wichtig ist. Zum Beispiel einmal ging es darum, aus bestehenden Verkaufsdaten in Bezug auf eine Eigenentwicklung von einem Produkt rauszuarbeiten, welche Produktfeatures haben denn einen positiven Einfluss auf die Kaufwahrscheinlichkeit? Und dann haben wir uns ganz klar überlegt, welche Features haben Produkte, was sind da sinnvolle Interaktionen zwischen Features, na, Material und Farbe, wie auch immer, und haben dann geschaut, wo finden wir diese Wirkungszusammenhänge signifikant wieder, um dann uns überlegen zu können, was wäre ein Produktdesign, von dem wir eine hohe Akzeptanz bei potenziellen Käufern erwarten würden. Oder ein anderes Projekt, wenn ich mich richtig erinnere, war, es war ein Online-Ernährungsprogramm und dann wollten wir schauen, welche Eigenschaften bringen eigentlich Personen mit, die auf so ein Online-Ernährungsprogramm sehr positiv ansprechen und was für Charakteristika haben Personen, die mit dieser Art der Beratung dann weniger anfangen können.
Aber es sind nicht nur kausalanalytische Fragestellungen, sondern auch schon in Projekten, wo es eher um prognostische Fragestellungen gibt. Da haben wir auch ein paar Beispiele, wo wir dann trotzdem uns für einen Regressionsansatz entschieden haben.
Genau, eins ist so ein bisschen ein Spezialfall, aber der kommt gar nicht selten vor. Es ist eher speziell im Sinne auf die Modellierung. Das war das, wir haben Kundendaten und mehrere Kunden sind in dem Datensatz drin. Wir wollen jetzt so einen kundenspezifischen Effekt quantifizieren, aber haben jetzt nicht die Möglichkeit für 1.000, 10.000 Kunden, wie auch immer, einen festen Dummy-Effekt oder so zu schätzen. Und da sind halt gerade diese Random-Effects-Modelle sehr schön, die sagen, diese Kundenspezifika folgen bestimmten Verteilungen und wir schauen uns mal diese Verteilung an und schauen, welchen Werten dieser Verteilung haben individuelle Kunden. Damit ist die Modellschätzung auch mathematisch stabil. Oder wo wir es eigentlich regelmäßig verwenden, ist, selbst wenn wir jetzt sagen, wir wollen prognostisch das letzte bei tabularen Daten aktuell State of the Art mit einem Gradient Boosting rausholen, wir bauen uns trotzdem mal ein transparentes, regressionsbasiertes Benchmark-Modell, wo wir die Wirkungszusammenhänge deswegen kennen, weil wir sie ja genau im Vorfeld spezifizieren, schauen, wie weit wir da kommen und schauen dann, sind diese Zusammenhänge da? Können wir den Wirkungszusammenhang, der auch für die Prognosewerte relevant ist, entsprechend identifizieren und die letzten Prozent, 5-10% der Prognosegüte, die das Regressionsmodell dann nicht mehr holen kann, holt dann unser Gradient Boosting. Aber wir haben ein Basiswissen, was sind die Wirkungszusammenhänge, die zu der guten Prognose führen, weil wir ein direkt interpretierbares, einfaches Modell haben, das uns die wesentlichen Learnings direkt zugänglich und diskutierbar macht. Oder letzter Fall, wir haben wenig Beobachtung, das hatten zum Beispiel oft bei Zeitreihen, ich habe Quartalsdaten, ich habe 4 Jahre, ja, dann habe ich halt 12 Datenpunkte und selbst wenn ich Monatsdaten habe, habe ich 50 Datenpunkte.
Du guckst 4 Jahre, 4 Quartale, 16 Daten.
Ja, dann habe ich noch fehlende Daten, dann sind es 12, stimmt, genau. Ja. Mhm. Da habe ich dann ja gar keine Chance, mit so einem Machine Learning Modell ranzugehen, weil für diese Ensemble-Lerner, da habe ich natürlich ganz, ganz viele Parameter, die so ein Modell lernen kann und für viele Parameter brauche ich dann letztendlich auch eine ausreichende Anzahl an Beobachtungen.
Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt schon ganz schön viel abgedeckt zum Thema Regression.
Ja, wir sind tatsächlich am Ende. Vielleicht noch ein Satz als Fazit. Ne? Also somit das Wichtigste, wenn man Data Science macht und auch Data Science mit so einem Methodenschwerpunkt. Ne? Also Data Science mit Methodenschwerpunkt heißt jetzt nicht, statistische Modelle in den Himmel zu jubeln und Machine Learning Modelle zu verteufeln oder Machine Learning Modelle als das Nonplusultra anzusehen und sagen, Statistik, alles oldschool, das waren die Nullerjahre oder das letzte Jahrtausend, brauchen wir nicht mehr. Sondern letztendlich ist ja Data Science Methoden zu sagen, es gibt da einen sehr großen und sehr gut ausgestatteten Methoden-Werkzeugkasten. Ich muss die Stärken und die Schwächen dieser einzelnen Werkzeuge kennen und dann halt wirklich Use Case, fallspezifisch mir das optimale Werkzeug aus dieser Kiste nehmen und da ganz klar ein Plädoyer: Regressionsmodelle sind ein wahnsinnig wichtiges und mächtiges Werkzeug. Die haben Limitationen, ne, aber als Basismodellklasse oder manchmal auch als einzige Modellklasse im kausalanalytischen Bereich kommt man eigentlich an Regressionsmodellen, wenn man Data Science macht, nicht vorbei und deswegen diese Folge.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Steffen. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gern weiter und abonniert den Podcast. Ihr könnt auch in Spotify die Glocke aktivieren, um eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn wir eine neue Folge haben. Wenn ihr Themenwünsche habt, vielleicht wollt ihr zu irgendeinem Thema noch mehr hören, egal ob es aus dem technischen Bereich ist oder mehr aus dem methodischen Bereich, hier mit Steffen, dann schreibt uns gerne an podcast@inwt-statistics.de. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, vielen Dank. Thank you.